Willkommen bei Medica, dem Podcast für Frauengesundheit. Hier dreht sich alles um Gesundheitsfragen zu Themen, die bewegen. Freu dich auf spannende Gespräche und inspirierende Inhalte mit deiner Gastgeberin Alexandra Keller.
Heute bin ich im Gesundheitszentrum Park Igels zu Gast bei Melanie Robertson und es ist ein höchst spannendes Thema, um das es in unserem Podcast-Gespräch geht. Mentale Überforderung gibt heute den Gesprächstakt an, ein bei Frauen in bestimmten Lebensabschnitten fast schon allgegenwärtiger und in dieser Fülle auch beunruhigender Zustand. Ein Zustand jedenfalls, der die Künste von Frau Dr. Robertson fordert. Wir werden gleich tief darin eintauchen, ohne uns und unsere Hörerinnen zu überfordern, selbstverständlich. Zuvor wollen wir aber wissen, liebe Frau Dr. Robertson, wer sind Sie, was machen Sie und was treibt Sie an?
Also, mein Name ist Melanie Robertson. Ich bin seit 20 Jahren, da schrecke ich selber gerade, Psychologin. Antreiben tut mich eigentlich die Neugier, wobei das Wort positiv verstanden wissen will. Also ich interessiere mich einfach für Menschen, für Biografien. Und gerade in Igels ist das, also hier im Park Igels ist das, oder wird das Bedürfnis ganz wunderbar erfüllt, weil wir eben Gäste aus der ganzen Welt haben mit unterschiedlichen Kulturen, kulturellen Hintergründen, aus unterschiedlichen Ländern kommend und von dem her absolut befriedigend, was meine Neugier angeht.
Sehr schön. Unsere Neugier dreht sich heute, wie schon erwähnt, um die mentale Überforderung. Die wollen wir heute durchforsten, sie ein wenig sezieren und natürlich auch Wege aufzeichnen, wie ihr begegnet, sie ausgeglichen und bestenfalls verhindert werden kann. Ein weites Feld also und eine spannende Expedition, die ich gerne mit der Frage beginnen würde, was bedeutet mental? Ist es nur der Gegensatz zu physikal?
Also grundsätzlich umfasst der Begriff mental unser inneres Erleben, also Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Erinnerungen, innere Bilder, Haltungen. Das Physische ist oft gut messbar und sichtbar auch. Blutdruck zum Beispiel kann man gut messen, Muskelkraft sehen und messen. Das Mentale hingegen bezieht sich auf Prozesse, die nicht unbedingt direkt beobachtbar sind, aber dafür spürbar und höchst wirksam auch sind. Im Grunde kann man das Ganze mit einem Computer vergleichen. Ja, der Körper die Hardware und die mentale Ebene die Software. Und wenn die Software blockiert oder überlastet ist, dann funktioniert auch die beste Hardware nicht mehr ganz zuverlässig. Also mentale Gesundheit ist jetzt nicht nur eine Zugabe, sondern eine zentrale Grundlage auch für Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und Wohlbefinden auch. Und wie beim guten Computersystem braucht es eben auch im psychischen Bereich eine Art Antivirusprogramm, also Strategien und Schutzmechanismen, um Schädigendes fernzuhalten und auch die eigene Stabilität zu bewahren.
Mhm. Reset gibt es auch beim Computer?
Gibt es auch, ja, das braucht es auch, ja.
Sie haben schon die Neugierde angesprochen, die Sie offenkundig stark antreibt, denn Ihre professionelle Bandbreite zu fassen ist gar nicht arg leicht. Sie sind klinische und Gesundheitspsychologin, Neuropsychologin, Notfallpsychologin, Sportpsychologin sowie Arbeits- und Organisationspsychologin. Ihr Portfolio ist unbedingt beeindruckend und lässt vermuten, dass Ihre mentalen Kräfte ziemlich stark, wendig und lebendig sind. Warum haben Sie Psychologie studiert? Was war der Urreiz für Ihre Karriere?
Also ich glaube, Vorbelastung trifft es da recht gut. In meiner Familie waren einige Angehörige im psychiatrischen Bereich tätig. Der Großvater väterlicherseits zum Beispiel, der war psychiatrischer Krankenpfleger. Meine Mutter hat auch in der Psychiatrie auf einer Gedächtnisambulanz gearbeitet und da habe ich schon recht früh Einblicke gewonnen und wie halt so oft macht man dann das oder orientiert man sich dann auch beruflich in Richtungen, die vielleicht auch in der Familie so zugegen sind. Aber entscheidend war für mich dann auch, dass Psychologie ein sehr breites Feld ist, vielseitiges Feld ist und eben da ganz viele unterschiedliche Bereiche auch, man sich in unterschiedliche Bereiche spezialisieren kann. Eben meine Arbeit reicht von akuten Kriseneinsätzen über Neurorehabilitation nach Hirnverletzungen zum Beispiel oder neurologischen Erkrankungen bis hin zu Prävention in Organisationen oder auch Begleitung im Bereich von nachhaltiger und vor allem auch praktikabler Lebensstiländerung. Ich finde es eben spannend, Menschen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen unterstützen zu dürfen, zu können. Eben ob es jetzt ist, Ressourcen zu stärken, Krisen zu überstehen, traumatische Erlebnisse zu verarbeiten oder eben auch einfach nur unter Anführungszeichen Lebensqualität zurückzugewinnen und wieder ins eigene Leben hineinzufinden.
Mhm. Lebensqualität ist immer ein gutes Stichwort, irgendwie auch im Zusammenhang mit der mentalen Überforderung, die ja ein großes, ja fast schon gewaltiges Wortpaar geworden ist. Es scheint an fast jeder Ecke, jedem Arbeitsplatz und in jedem Wohnzimmer zu lauern, dort eben, wo Menschen aus verschiedensten Gründen aus dem Lot geraten können. Wie wird denn mentale Überforderung definiert?
Also mentale Überforderung entsteht im Grunde, wenn die Anforderungen, die persönlichen Ressourcen, also die Energiereserven, übersteigen und die persönlichen Möglichkeiten in dem Moment auch. Also wenn die Waage zwischen Belastung und Bewältigung kippt. Es geht also nicht nur um objektive Belastung, sondern vor allem auch um die subjektive Bewertung. Was nämlich für einen Menschen eine gut lösbare Herausforderung ist, kann für den anderen eine Überforderung oder kaum zu stemmende Überforderung darstellen. Ein hilfreiches Bild ist vielleicht so ein Fass, ja, Belastungen füllen das Fass und Ressourcen helfen, das Wasser in dem Fass ein bisschen abfließen zu lassen. Wenn aber das Fass zu voll läuft, läuft es über und das ist dann der Moment, wenn Menschen in mentale Überforderung geraten. Typisch sind dann Gefühle von Kontrollverlust, Erschöpfung, Überreiztheit oder das Gefühl, einfach den Überblick komplett verloren zu haben.
Also das ist sehr, sehr individuell, wann das passiert und wie auch sich das zeigt.
Genau, vollkommen. Ja. Und situativ auch abhängig. Also was so ein Klassiker ist vielleicht ein Glas, das einem runterfällt. An einem Tag lacht man drüber, ja, über die eigene Tollpatschigkeit. Und an einem anderen Tag könnte man fast in Tränen ausbrechen, weil es einfach zu viel dann ist, ja, an dem Tag.
Das eine, der eine Tropfen zu viel war das
dann. Genau.
Ja. Nervlich am Ende zu sein, ist ein Satz aus dem Volksmund, der, so leicht er sich auch sagt, unendlich schwer klingt. Vor allem Frauen scheinen in gewissen Abschnitten ihres Lebens diesem nervlichen Ende gefährlich nahe zu kommen. Was beobachten Sie in dem Zusammenhang? Stimmt der Eindruck, dass die alltägliche Lebensbelastung relativ rasch zu mentaler Überlastung führen kann?
Also ob Frauen tatsächlich häufiger von Überlastung betroffen sind, hängt stark davon ab, welche Kriterien man anlegt. Studien zeigen, dass Frauen öfter über Stress und innere Erschöpfung, auch depressive Symptome berichten. Männer hingegen äußern Belastungen eher seltener, neigen vielleicht eher dazu, sie zu verdrängen oder versuchen sie zu kompensieren. Also entweder durch Flucht in die Arbeit oder auch Suchtverhalten, Alkohol oder andere Substanzen. Frauen tragen sicher in vielen Gesellschaften nach wie vor eine größere Mehrfachbelastung, muss man, glaube ich, schon so anerkennen. Ja, ob es jetzt die Erwerbsarbeit ist, Kinderbetreuung, auch die Pflege von Angehörigen ist überwiegend Frauensache, Haushaltsorganisation. Und das erhöht natürlich alles das Risiko für chronische Überforderung. Hinzu kommt dann aber auch noch, dass der gesellschaftliche Druck und der innere Erwartungsdruck Frauen oft stärker betrifft. Also Stichwort da Selbstoptimierung. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass Männer weniger gefährdet wären oder sind. Sie suchen im Durchschnitt später Hilfe, was dann eher dazu führt, dass die Krisen oder eben das die Erschöpfungssituation dann oft erst im fortgeschrittenen Stadium auch sichtbar wird, was die Behandlung dann nicht unbedingt leichter macht. Also in Summe kann man sagen, Frauen sind häufiger und früher mit Überlastung konfrontiert, während Männer die Belastungen oft länger unsichtbar mit sich tragen und dadurch ein anderes, aber nicht minder großes Risiko haben.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass es bei Frauen gerade, also man hat so das Gefühl, dass in der Zeit, in unserer Zeit jetzt das so zunimmt einfach, also dass die Frauen wirklich noch mehr zu mentaler Überlastung neigen sozusagen, als es vielleicht früher der Fall war? Oder ist das der falsche Eindruck, den ich da...
Ja, ich kann jetzt auch nur von meinem subjektiven Eindruck berichten, beziehungsweise von mir auch ausgehend vielleicht da antworten. Gerade so eben dieser gesellschaftliche Druck ist schon sehr groß. Ja? Also irgendwie, also ich kenne es dann schon oft auch von mir, dass man das Gefühl hat, da könnte man mehr machen, in dem Bereich könnte man auch besser sein noch oder mehr Zeit investieren. Ja, irgendwie zu wenig Zeit für die Arbeit, zu wenig Zeit für Familie, Kind, Hobbys, Freunde, ja, überall ist man irgendwie, hat man so den Eindruck, ein bisschen hinten nachzulaufen und das gern irgendwie anders zu gestalten zu wollen. Und irgendwie der Tag hat halt dann doch nur 24 Stunden. Und hinzu kommt schon auch, glaube ich, einfach die Problematik mit Social Media, muss ich jetzt auch vielleicht an der Stelle ansprechen, dass uns oft Bilder auch verfolgen von der perfekten Mutter, perfekten Hausfrau, perfekten Freundin, perfekten Partnerin, immer top gestylt, gut aussehend, nie launisch. Und das setzt natürlich sehr unter Druck. Ja, und damit kann da schon oft so dieses Unzulänglichkeitsgefühl befeuert werden. Ja, oder dass es eigentlich noch besser ginge oder besser ging oder schneller oder mehr.
Ist es ein, so eine Art auch schlechtes Gewissen, weil Sie vorhin angesprochen haben, man könnte eigentlich ein bisschen mehr mit dem Kind tun, man könnte mehr mit den Freunden tun, man könnte mehr für sich tun, man könnte mehr von allem mehr tun. Ist es dann ein schlechtes Gewissen, das auch lastet auf dem Geist sozusagen?
Natürlich, weil es stark auch die Zufriedenheit, die allgemeine Zufriedenheit, glaube ich, beeinträchtigt, wenn man immer das Gefühl hat, naja, eigentlich ja, ging mehr oder ging es besser. Ebenso dieser Optimierungsdruck, den man sich selbst auch oft macht. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man bei sich bleibt und immer wieder mal Abstand hält von Einflüssen sozusagen, die uns so umgeben und so direkt einfach auch. Gell. Wir direkt vor der Nase, ja, wo uns die Bilder verfolgen. Und da immer wieder mal bewusst zu sagen, so nein, stopp, ja, ist nur eine Momentaufnahme. Auch die war vielleicht davor gerade völlig genervt oder auch die muss ein Haushalt nebenbei noch stemmen. Das sieht man zwar vielleicht nicht, aber genau.
Auch sie ist ein normales Wesen.
Ja, richtig.
Der Körper ist ja ein perfekter Verbündeter, wenn es darum geht, mentale Überlastungs- oder Erschöpfungszustände zu erkennen und Alarm zu schlagen. Welche Alarmsignale sind es, die ganz schnell dazu führen sollten, die psychischen Auslöser zu suchen und eben bestenfalls auch zu eliminieren?
Ja, das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Also wir haben alle eigentlich oder wir verfügen alle oder würden, muss ich jetzt vielleicht sagen, alle über ein zuverlässiges Warnsystem verfügen, wenn wir hinhören, auch da wieder würden. Ja, das ist eben leider nicht immer der Fall, dass wir die auch wahrnehmen, die Alarmsignale, beziehungsweise so deuten auch oder als solche deuten. Ganz typisch sind Schlafstörungen. Also der Großteil der Schlafstörungen ist, so jetzt vereinfacht gesagt, psychisch bedingt, ja, aufgrund von Belastungen, Überlastung. Und dabei kann es sowohl oder kann sowohl der Einschlaf oder das Einschlafen betroffen sein, das Durchschlafen. Häufig wachen wir auch sehr früh auf und grübeln dann, liegen im Bett grübelnd. Körperliche Beschwerden können aber genauso auftreten, auch Rückenprobleme, Bandscheibenprobleme, Nackenverspannungen, ganz häufig psychisch, zumindest mitbedingt, sage ich jetzt mal. Aber auch Magen-Darm-Beschwerden. Ja. Also hängt ja ganz eng zusammen, die psychische Verfassung und die Darm-Thematik, diese Gut-Brain-Axis und da sowohl Verstopfung als auch Durchfall oder eben Blähungen und Magenschmerzen. auch Herzklopfen und eine erhöhte Infektanfälligkeit auch kann ein Hinweis sein. Also wenn ich ständig mich von einem grippalen Infekt zum nächsten irgendwie bewege, kann das schon auch darauf hindeuten, dass einfach gerade oder vielleicht schon ein bisschen länger zu viel ist.
Ja, ja.
Gibt natürlich auch psychische Warnsignale, wie Gereiztheit, ja, dass man eben sehr schnell auf die Palme zu bringen ist, auch eine innere Unruhe, Nervosität, ja, auch ein, in Kombination wirklich mit einem Tremor, mit einem Zittern, Konzentrationsschwierigkeiten, dass man sich schwer tut, auf Sachen sich zu fokussieren oder auch wirklich Gedächtnisdefizite bemerkt, also Schlüssel verlegen ständig oder andere Dinge einfach nicht findet, Termine übersieht. Aber auch natürlich so ein Gefühl der inneren Leere oder auch so soziale Rückzugstendenzen. Also man merkt, man hat eigentlich keine Lust mehr, sich mit Freunden zu treffen und ist lieber für sich, kann das schon auch ein Hinweis sein, dass zu viel ist.
Zu viel ist, ja. Burnout ist ja in dem Zusammenhang ein Begriff, der die mentale Überlastung in gewisser Weise salonfähig gemacht hat und es auch erleichtert hat, die Symptome ernst zu nehmen bzw. darüber zu sprechen. Mögen Sie den Begriff Burnout?
Bin ein bisschen zweigespalten oder zwiegespalten, muss ich sagen. Burnout ist sicher ein Begriff, der hilfreich war, was so die öffentliche Wahrnehmung angeht. Er hat vielen Menschen auch erleichtert, über psychische Erschöpfung zu sprechen, Hilfe anzunehmen. Gerade in der Arbeitswelt auch, wo das Wort Depression noch immer recht stigmatisiert ist. Gleichzeitig ist der Begriff Burnout unscharf definiert und umfasst ein weites Spektrum. Fachlich arbeiten wir da lieber mit differenzierten Diagnosen, auch wenn ich es prinzipiell mal nicht in Frage stelle, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, eben leidet an einem Burnout oder der Hausarzt hat gemeint oder wer anderer, dass es sich um einen Burnout handelt. Also ich stelle das prinzipiell überhaupt nicht in Frage und lasse es auch so stehen. In weiterer Folge in Gesprächen kristallisieren sich dann schon die Themen heraus. Der Begriff Burnout hat sicher einen wichtigen Beitrag geleistet, psychische Gesundheit aus der Tabuzone auch zu holen.
Wie kann man das irgendwie abgrenzen? Also Burnout, kann man Burnout gegenüber Depression abgrenzen? Wie wird das eine und wie wird das andere definiert und dann auch behandelt?
Also Burnout und Depressionen haben zwar Überschneidungen, sind aber sicher nicht identisch. Man kann schon sagen, dass Burnout sich primär auf arbeits- und belastungsbezogene Erschöpfungssyndrome bezieht, entwickelt sich meistens schleichend aus chronischem Stress, Überforderung und eben auch einem Mangel an Erholung. Typisch sind emotionale Erschöpfung, innere Distanz, auch vielleicht noch ein bisschen ein Zynismus gegenüber der Arbeit, sowie auch das Gefühl, nicht mehr leistungsfähig zu sein. Burnout ist also stark kontextgebunden, meist eben an die Arbeitssituation, manchmal aber auch an private Dauerbelastungen. Bei einer Depression handelt es sich um eine klinische psychische Erkrankung, die jetzt nicht zwingend mit Arbeit oder Überlastung in Zusammenhang stehen muss. Es ist auch ganz häufig der Fall, dass, ich nenne es jetzt Patienten oder Patientinnen, berichten, unter Depressionen zu leiden, sich depressiv zu fühlen, obwohl es eigentlich keine Belastungen in ihrem Leben gibt. Also Depressionen sind jetzt auch gekennzeichnet durch wirklich anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessensverlust, Freudverlust, Antriebslosigkeit, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, aber auch mitunter körperliche Symptome. Während eben Burnout in erster Linie mit Erschöpfung zu tun hat und am Leistungsabfall beginnt, betrifft die Depression schon das gesamte Lebensgefühl und reicht oft auch tiefer bis hin eben zu Suizidgedanken und Absichten.
Also doch ganz, ganz klare Unterschiede.
Ja, wobei natürlich schon ein Burnout auch in eine Depression übergehen kann, gerade wenn die Belastung andauern und nicht gegengesteuert wird.
Ja,
genau.
Sie haben es schon kurz angesprochen. Wenn von Burnout die Rede ist, dann tauchen rasch Überforderungen am Arbeitsplatz und eine gestörte Work-Life-Balance quasi als Begleiterinnen auf. Spielt diese Balance jene Rolle für das mentale Wohlbefinden, die ihr allgemein zugeschrieben wird?
Ja, also Work-Life-Balance spielt sicher eine große Rolle, wobei es dann nicht zwingend darum geht, wie viel Zeit jemand für Arbeit und Freizeit aufbringt, ja, dass das 50-50 sozusagen, also das Verhältnis 50-50 beträgt, sondern vor allem auch darum, wie bewusst erholsame Momente gestaltet werden. Ja, also die Qualität und nicht die Quantität macht's aus. Balance bedeutet Räume für Regeneration, soziale Kontakte, Bewegung, Kreativität zu haben, Sinnvolles auch zu schaffen. Arbeit und Privatleben sollen sich gegenseitig ergänzen und eben nicht gegenseitig irgendwie ja, erschöpfen, kann man sagen. Mhm. Wichtig ist mir aber zu betonen, dass Arbeit per se nichts Negatives ist, auch wenn es vielleicht im öffentlichen Diskurs oft so kommuniziert wird, dass eben Arbeit ausschließlich Stress bedeutet und Belastung bedeutet. Arbeit kann sehr viel Positives bringen, ja, Struktur natürlich, soziale Eingebundenheit, Wertschätzung, Anerkennung, Sinn und auch persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Entscheidend ist eben, dass die Arbeit nicht das ganze Leben dominiert und dadurch andere Lebensbereiche verdrängt, sondern dass sie eben in ein gesundes Gesamtkonzept eingebettet ist.
Ist es in Ihrem Arbeitsalltag urwichtig, eigentlich dann diese mentalen Krisen genau definieren und abgrenzen zu können und den Menschen danach helfen zu können?
Ja, eine klare Einordnung von psychischen Krisen ist sehr wohl wichtig, weil nur wenn wir verstehen, um welche Art von Krisen es sich handelt, also ob es eine akute Überforderung ist, ein emotionaler Zusammenbruch oder eine länger anhaltende Belastung, können wir auch gezielt helfen und passende Schritte planen. Für die Betroffenen selbst bringt eben auch diese Klarheit oft schon Erleichterung. Eine Krise zu benennen, macht sie greifbar, nachvollziehbar. Plötzlich wird eben das eigene Erleben nicht mehr chaotisch und unkontrollierbar, sondern verstehbar und auch bearbeitbar. Also man erlangt auch so ein bisschen Kontrolle wieder zurück, was ganz zentral ist.
Ja.
Oft hilft auch so eine Einordnung, Prioritäten zu setzen. Also welche Maßnahmen sind sofort hilfreich, welche brauchen ein bisschen Zeit und welche Ressourcen lassen sich auch kurzfristig aktivieren. So wird eben die Krise handhabbar oder handhabbarer. Und das ist ein wichtiger erster Schritt, um wieder Stabilität und auch Orientierung zu gewinnen.
Also es gibt Instrumente, es gibt Modelle, es gibt Möglichkeiten, dass man sich selber dann auch beobachten und diese Dinge dann auch anwenden kann bei sich.
Ja, absolut. Ja.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, die sozialen Medien spielen ja eine sehr, sehr große Rolle in unser aller Leben oder in vieler Leben auch der Frauen. Und das kann eben zum Optimierungswahn führen, der enorm ist. Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, das Bild dieser berufstätigen und dabei erfolgreichen Frau, der wunderbaren Mutter, der geduldigen Köchin, der experimentierfreudigen Geliebten, der stets geselligen Gastgeberin und der klassischen Schönheit kann einen einfach total erschlagen, wenn man immer wieder konfrontiert ist. Wie geht man mit dem um? Weil diese lebensfremden Superwesen haben ja mit dem eigenen oder mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Aber wie passiert es, dass die so eine Rolle einnehmen in den Leben der ganz normalen Frauen?
Ja, eben soziale Medien und vor allem diese unrealistischen Vorbilder, die spielen eine sehr große Rolle, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben.
Ja.
Im Grunde sind es inszenierte Bilder oder ist es eine inszenierte Perfektion auch, die uns da vor Augen gehalten wird. Wichtig ist, sich da wirklich bewusst zu machen, dass es sich dabei um Momentaufnahmen handelt, die oft eben auch bearbeitet natürlich sind und selten realistisch. Ja. Man freut sich ja dann direkt, wenn man dann Bilder sieht von der ungeschminkten Schönheit, also wie sie wirklich ausschaut, diese Frau. Ja. aber eben, es geht im Grunde um Medienkompetenz, dass man diese Diskrepanz erkennt und auch lernt, so die eigene Realität wertzuschätzen. Also wirklich bei sich zu bleiben, das klingt jetzt so einfach und vielleicht auch etwas abgedroschen fast, ja, bei sich bleiben. Aber im Grunde geht es genau darum, ja, dass man sich von so künstlichen Idealen nicht so stark zumindest unter Druck setzen lassen.
Ja.
Und auch bewusst auch, ja, vielleicht auch Auszeiten schafft, wo man mal die Medien oder die soziale Medien sein lässt und auch mal bewusst auf diesen Vergleich auch verzichtet, ja, um sich ein bisschen zu schonen.
Das ist ja auch, das sind ja auch totale Energiefresser, oder?
Total.
Diese sozialen Medien, die rauben Zeit und Energie und dann auch Lebensfreude, wenn eben
ja,
diese super, super Heldinnen da plötzlich auftauchen. Wie sollte man da mit dem umgehen? Wie sollte man sich da Grenzen setzen? Sollte man das überhaupt machen?
Ja, also es geht jetzt sicher nicht um Verzicht, wobei es auch zunehmend mehr Menschen gibt, die bewusst da auch sich distanzieren von sozialen Medien. Muss jetzt vielleicht nicht zwingend sein, das muss jeder für sich auch ein bisschen herausfinden, was gut tut, ja, und was möglich ist auch, was man umsetzen kann. Ich glaube, es geht eher um den bewussten Konsum, dass man sich vielleicht auch feste Zeiten setzt und schafft, digitale Pausen auch einlegt, um eben auch sich und den Energiehaushalt zu schützen, weil man schon, kennt vermutlich auch jeder, ja, dass man sich da verliert oft auch und eine halbe Stunde oft nichts ist und eigentlich man keinen Benefit wirklich davon hat. Ja.
Und das sollte man sich dann auch vor Augen führen.
Da, genau,
ja.
Ja. Bildschirmzeit zum Beispiel, ja, es wird einem ja eh gut
rückgemeldet.
Ja, 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 oder auch die Handys, man kriegt es dann eben meistens montags, oder? Geliefert, wie viel Zeit man so
hat
pro Tag am Handy. Ja. Ist jetzt sicherlich ja nicht nur Freizeitbeschäftigung, die man am Handy verbringt, oft ist ja auch berufsbedingt oder weil man irgendwas organisieren muss und so weiter, ist klar. Aber schon auch manchmal so ein bisschen vielleicht genauer drauf achten.
Also sich selber beobachten auch.
Genau, genau.
Weil diese Selbstwahrnehmung ist auch ein gutes Stichwort. Muss der kritische oder gar schonungslose Umgang mit sich selbst und den eigenen Tatsachen gelernt bzw. praktiziert werden, um überhaupt den Ursachen mentaler Überforderung auf die Spur zu kommen?
Ja, was ich schon auch beobachte, ist, dass viele Menschen sehr streng mit sich sind. Ja, manchmal gnadenloser als mit jedem anderen. Also das fällt mir schon auf. Und oft hilft da allein die Frage, würden Sie das einer guten Freundin auch so rückmelden? Ja, oder würden Sie das einem Freund auch so sagen, wie sie gerade mit sich selbst ins Gericht gehen? Und da ist, glaube ich, schon wichtig, ja, sich jetzt nicht unbedingt, also klein zu reden, ja, das bedeutet Selbstreflexion nicht, sondern einfach ehrlich hinzuschauen. Ja, wo überfordere ich mich? Was tut mir denn gut? Ja, also es geht im Grunde auch da wieder um eine Balance aus Selbstkritik und auch Selbstmitgefühl.
Kann eigentlich aus Ihrer Beobachtung raus die Suche nach Dingen, die einem selbst Freude bereiten, Spaß machen und Entspannung bringen oder auch Energie bringen, kann es auch schwer sein für die Menschen? Also sind sie oft auch so weit weg eigentlich von dem, was sie eigentlich gern mögen?
Ja, passiert oft, ja, muss man wirklich sagen, gerade wenn der Erschöpfungsgrad sehr ausgeprägt ist, dann haben viele Menschen ganz schwer Zugang zu den Dingen, die einem Freude bereiten. Und da braucht es dann oft auch ein bisschen, bis man da wieder hinspürt und hinspüren kann und eben auch die Wahrnehmung zulässt. Da ist man einfach so in diesem Funktionieren drinnen und hat so recht viel abgespaltet, sage ich jetzt mal, was so an Bedürfnissen auftaucht. Und da ist wichtig, wirklich klein anzufangen. Das kann ein kurzer Spaziergang sein, ein Telefonat mit einer Freundin, eine kurze kreative Tätigkeit. Freude kann man auf jeden Fall wiederentdecken, manchmal Schritt für Schritt und manchmal vielleicht auch mit professioneller Unterstützung.
Oder auch neue Freuden.
Genau, ja. Absolut. Ja. Ja.
Resilienz ist ja neben Burnout und Work-Life-Balance eben so geflügeltes Wort geworden. Es gibt Menschen, die echt viel aushalten und Menschen, die das eben nicht können. Da haben wir vorhin auch kurz davon gesprochen. Kann die eigene Empfindsamkeit oder Empfindlichkeit verändert werden? Geht das?
Ja, also Resilienz ist auf jeden Fall trainierbar. Ja, die Angebote aktuell sind nie enden wollend. Trainingsprogrammen, Resilienztraining. Sensibilität ist sicher Teil der Persönlichkeit, aber eben die Art, wie man damit umgeht, lässt sich auf jeden Fall verändern. Wichtig für Resilienz oder um resilienter zu werden, ist soziale Unterstützung. Das ist das Um und Auf. Ja, wenn ich ein gutes, tragendes Netz habe, in dem ich mich bewege, dann kann man sehr viel aushalten, auch ja, und nicht nur aushalten, sondern auch gut bewältigen. Gesunde Routinen helfen auch, also da auch gute Struktur im Alltag, ob das jetzt den Schlaf betrifft oder auch Mahlzeiten, ja, also Betonung liegt auf Zeiten da jetzt auch, die wir ja vielfach auch ein bisschen aus den Augen verloren haben, dass das vielleicht ganz gut täte, so geregelte Mahlzeiten zu haben. Aber auch natürlich Stressbewältigungstechniken, ja, und eben auch so ein konstruktiver Umgang mit Rückschlägen. Ja, das kann man auf jeden Fall erlernen, trainieren.
Ist ja wichtig, dass das einfach möglich ist, gell? Dass man
genau,
so ein Rüstzeug hat.
Absolut, ja, genau. Genau.
Wenn glasklar ist, dass der Bogen eben überspannt wurde und zum Wohl der körperlichen wie mentalen Gesundheit eine Reißleine gezogen werden muss, steht man gewissermaßen am Beginn eines neuen Lebens. Klingt nach schwerer Geburt, ist es das?
Ja, der Moment ist tatsächlich oft schmerzhaft, weil eben der Moment auch Veränderung verlangt. Und wir sind alles so Gewohnheitstiere, ohne dass ich das jetzt abwertend meine. Aber wir machen gern das, was wir eben gewohnt sind. Und Veränderung ist oft da nicht ganz so einfach. Aber genau darin steckt eigentlich auch eine große Chance. Viele Menschen sagen auch dann im Nachhinein, dass gerade dieser Wendepunkt ihnen geholfen hat, das Leben bewusster und erfüllender auch zu gestalten. Oft werden dann auch Dinge angepackt, die schon lange notwendig waren, wo man aber die Umsetzung immer wieder verschoben hat, aufgeschoben hat, weil eben auch der Leidensdruck vielleicht nicht groß genug war. Und eben gerade dieser Leidensdruck muss da sein, um auch wenn es oder vielen lieber wäre anders, ja, aber gerade dieser Leidensdruck muss oft da sein, um wirklich auch gerade so ein bisschen schwierigere Veränderungen anzugehen.
Und vielleicht auch Hilfe zu suchen, oder?
Genau, ja. Ja.
Was sind denn die ersten Schritte hin zu einem Reset?
Ja, zuerst ist vielleicht wirklich so ein bisschen ein Innehalten und die eigenen Grenzen anerkennen und dann Prioritäten sortieren. Ja, was sind so Belastungen, was sind Belastungsfaktoren in meinem Leben? Wie kann man die vielleicht verändern eben oder auch reduzieren und auch Unterstützung annehmen, von wem auch immer. Aber da eben auch viele Menschen oft Schwierigkeiten, weil sie niemandem zur Last fallen wollen oder auch meinen, sie müssen es allein hinkriegen, aber gerade dieses Unterstützung annehmen, ob es jetzt im Freundeskreis, familiären Bereich ist oder eben auch professionell, das ist oft so die ein ganz wesentlicher Punkt auch. Sind eben oft so diese kleinen Veränderungen auch, die im Alltag entscheidend sind, dass man sich kleine Schritte und Ziele setzt. Die großen Pläne scheitern ja oft an der Umsetzung, wie wir vielleicht alle auch wissen.
Stressmanagement ist oft der entscheidende Lebenskunst. Gibt es so etwas wie ein kleines Einmaleins der Zielsetzungen und Hilfen und bei Überforderungen, die sich in den Alltag einbauen lassen? Sie haben vorhin schon ein paar so kleine Dinge erwähnt, kleiner Spaziergang, einfach Mahlzeiten genießen. Gibt es da so gibt es nur ein paar so Tipps, die man einfach schnell umsetzen kann, ohne umzuziehen und zu kündigen oder irgendwas groß zu verändern?
Ja, eben gerade natürlich Pausen einplanen und die Pausen vor allem bewusst nützen. Daran scheitert es ja oft. Wir haben zwar vielleicht sehr wohl Pausen, verbringen die aber dann wieder am Handy oder ja, machen Dinge, die jetzt vielleicht nicht gerade Stress reduzierend sind. Das müssen auch keine langen Pausen sein. Ja. Man muss da nicht dann eine Stunde meditieren. Ich meine, wenn man es macht, super. Ja, und wenn man die Zeit dafür sich stehlen kann, dann toll. Aber auch kleine Mini-Breaks haben oft einen großen Nutzen. In Kombination natürlich mit Bewegung und da auch wieder, ja, das müssen nicht die zweistündigen Spaziergänge oder Radeltouren sein. Das kann auch 10 Minuten schnell um deinen Häuserblock marschieren sein. Auch da gibt es Studien, ja, dass 10, 15 Minuten Bewegung am Tag einen positiven Nutzen bringen und vor allem auch Stresshormone abbauen, mhm, ja, und damit eben auch das Wohlbefinden wieder stärken. Schlaf ist auch so ein Punkt. Wir schlafen heute um 1,5 Stunden oder heutzutage um 1,5 Stunden weniger als noch in den 60er Jahren. Mhm. Ja, 1,5 Stunden, das ist doch eine ganz nette Menge. Liegt sicherlich einfach an den technischen Veränderungen, ja, und Möglichkeiten. Früher war einfach das Fernsehprogramm, glaube ich, um 22 Uhr oder 23 Uhr aus. Ja. Da hat man dann auch kein Angebot mehr gehabt. Das ist heute ein bisschen anders. Ja, also man kann um 1 Uhr in der Früh noch den Wocheneinkauf machen online oder andere Arbeitsthemen bearbeiten. Also da halbwegs gute, eine gute Schlafhygiene wäre ideal und ist ideal, weil wir einfach im Schlaf auch regenerieren, uns erholen, körperlich und auch psychisch. Mhm. Ja, das ist nicht nur eine körperliche Erholung. Ernährung spielt auch eine große Rolle, die wir leider auch ein bisschen hinten anstellen. Da gibt es gute Möglichkeiten, uns zu unterstützen, eben auch was die Stimmung angeht, was die Energie angeht. Wir kennen es vermutlich auch alle, es gibt Mahlzeiten, wo man sich danach völlig gerädert fühlt und am liebsten hinlegen wird.
Ja, ja.
Und Mahlzeiten, wo man danach wirklich vor Energie strotzt, ja, und da ein bisschen drauf zu achten. Ja. Auch Grenzen setzen, Nein sagen, ja, mal auch die Prioritäten eben ein bisschen neu definieren und vor allem auch eben die sozialen Kontakte. Ja. Da auch die nicht zu kurz kommen lassen, weil die einfach einen guten Schutzfaktor auch bieten gegen psychische Krisen und auch Aktivitäten, sich für Aktivitäten Zeit nehmen, die Freude machen, ja, egal was das ist.
Ja. Also da kann schon vieles durcheinander, also liegt es an der Zeit, dass so vieles so durcheinander geraten kann?
Ja, wir haben sicher viele Bereiche so ein bisschen auf die Seite geschoben, die aber sehr wichtig sind, um eben auch psychisch, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch uns psychisch stabilisieren eigentlich, muss man sagen. Ja. Mhm. Eben gerade so dieses Schlafen, ja, das ist schon sehr stiefmütterlich oder wird sehr stiefmütterlich behandelt und eben auch die Ernährung.
Ja, ja. Sie haben es vorhin eben auch schon gesagt, dass Ernährung eben mit mentaler Überforderung oft sehr, sehr eng zusammenhängt, beziehungsweise auch unterschätzte Rolle spielt. Sie arbeiten auch mit der modernen Maya-Medizin. Welche Verbindung gibt es da?
Ja, also eben, da sind wir jetzt in einem Themengebiet, das wirklich wo mein Herz auch aufgeht. Es geht sonst auch auf, aber vor allem auch bei dem Bereich, weil das wirklich ein Bereich ist, wo wir Einfluss nehmen können. Wir können Schicksalsschläge nicht oder meistens zumindest nicht verhindern, ja, und andere Krisen oft auch denen nur bedingt ausstellen. Aber die Ernährung ist was, wo wir Einfluss nehmen können. Und die Ernährung spielt einfach eine viel größere Rolle für unsere psychische Gesundheit, als man lange angenommen hat. Heute wissen wir, was wir essen, beeinflusst eben nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Stimmung, die Stressregulation und sogar auch die kognitive Leistungsfähigkeit. Der Schlüsselbegriff hierbei ist die Darm-Hirn-Achse. Mhm. Ja, unser Verdauungssystem und das Gehirn sind über Nervenbahnen, insbesondere eben über den Vagusnerv, verbunden, ja, auch über das Hormonsystem und das Immunsystem. Und der Darm beherbergt Milliarden von Bakterien, nennt sich dann die Mikrobiota, die Darmmikrobiota. Und das sind eben kleine Mitbewohner, die Botenstoffe wie Serotonin, Dopamin oder GABA produzieren, die eben für ja, unsere Stimmung, die Stressregulation auch mitverantwortlich sind. Und gerade was das Serotonin angeht, weiß man, dass 90% von dem Serotonin sich im Darm befindet. Und wenn man sich so heutige Ernährungsgewohnheiten anschaut, mit vielen hochverarbeiteten Lebensmitteln auch, dann weiß man mittlerweile, dass Menschen, die sich eben vielfach von hochverarbeiteten Lebensmitteln und Erzeugnissen ernähren, um ein Drittel höheres Risiko für Depressionen haben. Ja, und das ist schon ein bemerkenswerter Anteil, erklärt mitunter auch mit, sage ich jetzt, und da betone ich wirklich das mit, weshalb die Anzahl an Menschen, die unter Depressionen leiden, so stark zugenommen hat. Mhm. Auch. Sicherlich auch, weil man heute eher Hilfe sucht und Gott sei Dank, ja, das ganze Thema psychische Gesundheit nicht mehr so stigmatisiert ist, aber eben ein Mitgrund, weshalb es zu dieser Zunahme gekommen ist, ist sicherlich auch eben der Ernährung geschuldet. Ja, die moderne Meyer-Medizin, mit der wir hier auch im Park Eagles arbeiten, verbindet die Erkenntnisse. Also sie fördert eine bewusste, darmfreundliche Ernährungsweise, die den Stoffwechsel entlastet, Entzündungen reduziert und damit Körper und Geist gleichermaßen stärkt. Weil wir wissen, wenn wir im Körper Entzündungen haben, produzieren wir auch wieder weniger Serotonin. Mhm, so ein bisschen ein Rattenschwanz, ja, und das kann dann eben zu Erschöpfungssymptomen, Burnout und so weiter führen. Ja.
Also das ist schon eine riesen Geschichte, oder? Also
absolut, ja, wäre wirklich ganz
spannend.
Ja, und eben man hat Einfluss drauf, jeder Mensch, also in unseren Breitengraden zumindest. Gell? Ja. Das ist natürlich vorausgesetzt, ja, dass, ja.
Ist da dann der logische Schluss, auch wenn Sie sagen, diese hochverarbeiteten Lebensmittel sind mit der Auslöser für ganz, ganz viele auch psychische oder mentale Überforderungs- oder auch Krankheitsgeschichten, ist da der logische Schluss, einfach frisch kaufen, selber zubereiten und also ist da dann schon vieles damit getan?
Absolut, das kann man wirklich so sagen. Das ist auch meistens dann meine Zusammenfassung, ja, dass wer selbst kocht, macht schon ganz viel richtig. Mhm. Also selbst frisch kocht, ja, das kann dann auch Tiefkühlgemüse sein. Das muss jetzt nicht frisch vom Markt sein, ja, natürlich. Toll, ja, aber auch da, es soll ja auch praktikabel sein und das ist für mich immer ganz ein wichtiger Ansatz, dass es umsetzbar ist, in den Alltag integrierbar ist und das müssen nicht irgendwelche hochkomplexen Zubereitungsarten und Weisen sein, sondern im Grunde die traditionelle mediterrane Kost ist so oder wird in ganz, ganz vielen Studien als eine sehr günstige beschrieben. Das heißt einfach gute Öle, pflanzliche Öle, allen voran das Olivenöl, Fisch wegen dem Omega-3, auch da weiß man, dass sich das günstig auch auf die Stimmung auswirkt. Fetter Fisch vor allem, ja, und sonst wirklich vielleicht mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, ja, wenn man Fisch nicht mag. Ja. Nüsse, Samen, ballaststoffreich, also Kichererbsen, Bohnen, Linsen, ja, die ganze Abteilung, viele Vollkornprodukte, Obst, Gemüse natürlich. Ja, und da am besten auch wirklich abwechslungsreich essen. Mhm. Also möglichst bunt. So ideal wären 30 verschiedene Obst, Gemüse, Nuss- und Samensorten pro Woche. Mhm, aber nicht Unmengen, ja, kleine Portionchen, aber eben sehr abwechslungsreich, damit einfach der Darm mit vielen unterschiedlichen guten Bakterien besiedelt wird. Und fermentierte Sachen oder Lebensmittel wären auch gut. Ja. Da muss es nicht unbedingt was Exotisches sein, ja, Sauerkraut.
Sauerkraut geht das ganz normale.
Ja, ja. Natürlich auch Kimchi und Kefir und Joghurt und so weiter, aber genau. Ja.
Also man kann ganz, ganz viel selber machen.
Ja, ist natürlich vor der Zeit, das muss man ganz klar sagen. Ja. Es geht schneller, irgendeine Tiefkühl-Mahlzeit in die Mikrowelle zu schieben, als eben selbst dann zu kochen. Aber man kann vorkochen, man kann größere Portionen kochen, einfrieren. Da muss es nicht ganz, braucht nicht immer extrem viel Zeit mehr. Und das ist eine gute Investition, wenn man so überlegt, für was man sonst so Zeit investiert, dann kann man vielleicht ein bisschen was abzweigen für die Ernährung auch.
Wer reagiert denn eigentlich schneller, der Darm oder das Hirn? In dieser Achse, wer läuft denn da vorne weg?
Ich bin jetzt ertappt. Naja, der Austausch findet bidirektional statt. Also ich bin jetzt keine Medizinerin, aber soweit ich das verstehe, kann man diese Gut-Brain-Axis oder eben Darm-Hirn-Achse mit einer Autobahn vergleichen, die in beide Richtungen auch geht. Ja, und eben wie der Darm besiedelt ist und der Darm beschaffen ist, hat eben Einfluss aufs Gehirn. Und wie es uns geht, beeinflusst dann natürlich auch wieder, was wir essen. Und das wiederum beeinflusst eben den Darm und dann wieder das Gehirn. Also es geht, die Einflussnahme ist, glaube ich, soweit ich es verstehe, wechselseitig und in beide Richtungen. Ja.
Also da ist auch die Harmonie dann das große Stichwort, oder? Das, also wenn die sich gut vertragen,
genau,
gut zusammenspielen, dann ist schon mal viel Gutes passiert.
Genau. Und umgekehrt eben ist dann oft so ein Rattenschwanz, den man so nach sich zieht.
Ja. Vielleicht bleiben wir kurz bei der Harmonie. Die ist ja im Zusammenhang mit der mentalen Gesundheit auch ein Zauber und ein Schlüsselwort. Es ist auch leichter gesagt als gelebt, also harmonisch zu leben. Erfordert Harmonie oder die Mitte finden, das haben Sie vorhin schon angesprochen, und sie auch zu bewahren, stete Wachsamkeit von den Menschen?
Ja, Harmonie ist sicher kein Dauerzustand, sondern ein dynamischer Prozess. Sie muss gepflegt werden, indem man immer wieder mal prüft, bin ich im Gleichgewicht, stimmen die Prioritäten, ja, die verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Wobei eben diese Wachsamkeit jetzt keine Belastung darstellen soll, sondern ein Ausdruck vielleicht für Selbstfürsorge. Und manchmal merken wir selbst vielleicht gar nicht, dass wir über unsere Grenzen gehen, aber möglicherweise unser Umfeld. Ja, und da kann es oft auch gut tun, wenn man liebevolle Menschen um sich hat, die einem dann auch, die einem vielleicht darauf hinweisen, dass es vielleicht gerade zu viel ist oder dass man vielleicht gerade aus dem Gleichgewicht kommt und gerät, um eben da auch gegensteuern zu können, bevor es dann wirklich deutlich zu viel wird.
Mhm. Sollte man da vielleicht auch so Rituale einführen für sich selber, zu sagen, okay, keine Ahnung, einmal im Monat mache ich einen langen Spaziergang und denke darüber nach, ob alles noch so ist, wie ich es will oder ob das so passt für mich, wie es ist. Oder gibt's so Modelle, nach denen man quasi auch sich halt selber immer wieder mal ein bisschen an der Nase nehmen kann diesbezüglich, um zu verhindern, dass man zu viel macht?
Naja, so Check-ins sozusagen, die schaden sicher nicht. Einmal im Monat, vielleicht auch öfter, ja, so vielleicht am Ende der Woche mal so Revue passieren zu lassen. Wie war die Woche? Was hat mir gut gepasst? Was war vielleicht weniger gut und hilfreich und dienlich, um damit auch vielleicht für die kommende Woche dann Ableitungen für sich zu nehmen und dann dementsprechend auch reagieren zu können. Das ist sicher, und dafür wirklich auch bewusst die Zeit zu schaffen. Ja. Und weil meistens ist man dann doch irgendwie abgelenkt und hält sich irgendwie beschäftigt. Und da wirklich mal zur Ruhe zu kommen und hinzuspüren, hinzuhorchen und zu reflektieren. Und da reichen oft auch schon ein paar Minuten. Mhm. Das muss ja nicht eine zweistündige Aktion dann werden.
Okay. Ja. Nicht übertreiben, Alex.
Es muss praktikabel bleiben. Also das ist wirklich das Um und Auf. Egal, was man macht, es muss umsetzbar sein und es muss in den Alltag reinpassen und integrierbar sein.
Mhm. Wenn man bedenkt, dass mentale Überforderung vor allem eben auch bei Frauen immer oder oft damit zu tun hat, dass sie zu viele Lasten tragen müssen, zu viel auch möglicherweise auf sich nehmen, ohne Stopp zu sagen oder zu sagen, hallo, es ist zu viel. Würden Sie in dem Zusammenhang und für die Frauen dann auch gerne eine Lanze für den gesunden Egoismus brechen?
Ja, wenn man über Egoismus spricht, ist es, glaube ich, wichtig, die Definition zu betrachten. Weil Egoismus schon eigentlich bedeutet, dass man die eigenen Bedürfnisse und Interessen über die der anderen stellt. Und da rücksichtslos agiert, ohne auch die Konsequenzen im Blick zu haben, die Konsequenzen für andere oft auch aus den Augen verliert oder ignoriert. Und in dem Sinn ist eigentlich Egoismus kein positiver Begriff und tue ich mich schwer. Ich finde den Begriff Selbstfürsorge besser. Also einfach gut auf sich zu achten, auf die eigenen Kräfte auch zu achten und da behutsam umgehen, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, Grenzen auch zu setzen, ohne aber andere dabei aus dem Blick zu verlieren. Selbstfürsorge heißt im Grunde gut für sich zu sorgen, um auch langfristig leistungsfähig, empathisch, beziehungsfähig zu bleiben. Ist eigentlich auch nicht wirklich ein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für psychische und körperliche Gesundheit und vor allem auch für ein gutes Miteinander. Ja. Also es profitieren ja auch die anderen davon, wenn man selbst im Lot ist sozusagen. Mhm. Ja. Und umgekehrt leider auch.
Also man muss es sich auch wert sein, oder?
Genau, ja. Mhm. Ja. Und wenn man es nicht für sich tut, dann zumindest für die anderen. Ja. Ja. Also vielleicht, weil manche tun sich schon schwer, da eben die eigenen Bedürfnisse auch mal voranzustellen. Mhm. Das ist oft ein, sind wir wieder bei der schwierigen Geburt. Das ist tatsächlich oft.
Ja. Aber Versuch ist es unbedingt wert.
Genau, ja. Genau.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch und hoffe, dass das zur mentalen Gesundheit beiträgt.
Ja, das hoffe ich auch. Ja. Würde mich sehr freuen. Das, ja.
So, ja. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Vielen Dank.
Das war Medica, der Podcast für Frauengesundheit. Redaktion Alexandra Keller. Produktion Stubenhocker. Medica wird in Zusammenarbeit mit dem Econova Verlag produziert, dem Herausgeber des Podcast-Magazins Medica, in dem du die Geschichten zu den Podcasts lesen kannst. Und noch viel mehr. Weil wir wissen, wer es weiß. Das Magazin findest du überall, wo es Magazine gibt. Die Podcasts überall, wo es Podcasts gibt. Schau vorbei auf econova.at/medica. Folge uns auf Instagram und schreib uns Kommentare. Schön, dass du dabei bist.